Hey, schön, dass du da bist. Du hörst Ruhepol, der Podcast für Führungskräfte im Wandel der Zeit. Du fühlst dich oft getrieben unter Druck und kommst gar nicht mehr richtig zur Ruhe? Du wünschst dir mehr Entspannung, Leichtigkeit und Lebendigkeit. Sowohl in deiner Rolle als Führungskraft, aber auch in deinen anderen Rollen im Leben? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Therese Ackermann, ich bin Expertin für Veränderungsprozesse und das autonome Nervensystem und wünsche dir viel Spaß bei dieser neuen Folge. Herzlich willkommen zu Folge 2. Heute geht es in dieser Folge darum, was sind eigentlich typische Anzeichen für Dysregulation im Nervensystem. Darüber möchte ich heute sprechen und nach dieser Folge kannst du damit für dich einschätzen, inwieweit du vielleicht selbst von Dysregulation im autonomen Nervensystem betroffen bist, beziehungsweise kannst es vielleicht auch noch leichter bei deinem Umfeld erkennen. Und dazu möchte ich in der Einleitung vor allem sagen, Dysregulation im Nervensystem ist für mich wirklich heutzutage ja fast schon wie eine Volkskrankheit. Ja, also wundert dich jetzt nicht, wenn du sagst, puh, ja, das kenne ich. Das ist sehr wahrscheinlich tatsächlich, ja. Und deshalb möchte ich auch darüber heute sprechen, weil ich einfach finde, dass wir darüber mehr aufklären dürfen, dass das mehr Bewusstsein braucht, weil ich glaube, dass das Bewusstsein einfach hilft, dass wir was verändern. Und genau, also von daher, wunder dich nicht, wenn du denkst, ja, da kenne ich doch einige Anzeichen von. Und vielleicht auch erstmal, ja, warum ist das denn so? Ja, am Ende gibt es drei Faktoren, die unser Nervensystem aus der Balance bringen. Und diese drei Faktoren sind erstmal chronischer Stress, dann ungefühlte Emotionen und das dritte sind Trauma. So, wenn ich jetzt Trauma mal außen vor lasse, weil ich würde sagen, das ist was wir im Business sicherlich haben, Menschen, die auch Trauma erlebt haben. Aber wenn wir jetzt mal schauen, auf was wir wirklich im Businessbereich und auch du als Führungskraft, auf was wir quasi ja wirken können, dann können wir uns mal das Thema chronischer Stress und ungefühlte Emotionen anschauen. Und ich habe selber die Wahrnehmung, dass in den letzten Jahren der Stress im Business und wahrscheinlich auch bei dir immer mehr gestiegen ist. Und gefühlt ist jedes Jahr so ein bisschen das Hamsterrad ein bisschen schneller geworden. So, ne? Jedes Jahr ein bisschen. So, dass es halt irgendwie auch sehr subtil ist. Aber immer mehr Menschen in meinem Umfeld zumindest klagen darüber, dass sie sagen, boah, irgendwie habe ich das Gefühl, ich funktioniere nur noch. Und dieses höher, schneller, weiter geht mir eigentlich langsam auf die Nerven. Ja, also das heißt, der chronische Stress, den spürst du da vielleicht auch schon ein bisschen. Der zweite Faktor, der zu Dysregulation führen kann, sind ungefühlte Emotionen. Das ist nochmal ein ganz, ganz eigenes großes Thema, was ich gesellschaftlich als große Herausforderung sehe. Aber gerade im Business, und das kennst du wahrscheinlich auch, ist es einfach völlig normal, dass wir gewisse Teile unserer Gefühlsspektren einfach ja nicht erlauben. Alleine wenn wir... Wie oft erlaubst du dir zu weinen und wenn du dann weinst, was machst du dann? Ne? Also das sind so typische Sachen, die einfach im Business gar nicht ja wirklich erlaubt sind. Und interessanterweise habe ich schon oft Gespräche mit ja entweder Kollegen oder Freunden geführt und witzigerweise fassen das wirklich auch alle zusammen mit, ja eigentlich ist die Businesswelt ja auch ganz schön grau. Ja, das ist so, eigentlich ist es alles grau in grau, ja, weil irgendwie fehlt da die Emotion. Zumindest mal, wenn wir im System sind und nicht im Marketing arbeiten, wo sie wieder sehr wichtig wird. Genau, also das sind diese Faktoren, chronischer Stress und ungefühlte Emotionen. Deshalb wunder dich nicht, wenn du jetzt quasi denkst gleich, boah, wir haben ja doch ganz schön viele Anzeichen von Dysregulation in den Nervensystemen, die wir im System sehen. Und genau deshalb mache ich auch diesen Podcast, weil ich da einfach mehr aufklären möchte und mir einfach wünsche, dass das ganze Wissen viel mehr Allgemeinwissen wird, weil ich einfach auch wahrnehme in den letzten Jahren, dass die Menschen immer müder werden. dass dieser Stress immer größer wird. Gut, und dann komme ich auch schon dazu, dir zu erzählen, was atypische Anzeichen von Dysregulation im Nervensystem sind. Und ich habe diese Anzeichen strukturiert in 4 verschiedene Bereiche. Und diese 4 Bereiche mag ich dir jetzt als erstes mal nennen, bevor ich dann tiefer in die Anzeichen gehe. Also die 4 Bereiche sind einmal das Mentale. Also damit meine ich, welchen Einfluss hat Dysregulation auf deinen Verstand, auf dein Denken, auf, ja, welchen Einfluss hat es im Prinzip auch auf dein Gehirn ein Stück weit. Dann, welchen Einfluss hat Dysregulation auf deinen emotionalen Bereich? Also wie gut kannst du mit Emotionen umgehen und welche Emotionen zeigen sich und so weiter. Dann der 3. Bereich ist das Körperliche, also welchen Einfluss hat Dysregulation auf deinen Körper, was kannst du da vielleicht wahrnehmen. Und der 4. Bereich ist das Thema Sinn und Intuition, bedeutet für mich ganz stark, okay, wie gut hast du einen Zugang zu dem höheren Sinn, zu deiner Intuition vielleicht auch im Sinne von ein Stück weit eine Anbindung an einen höheren Sinn. Ja, das sind die Bereiche, über die ich jetzt sprechen werde. Mental, emotional, körperlich und Intuition. Und ich starte jetzt direkt mal mit dem mentalen Bereich. Ja. Und jetzt, wenn wir uns mal vorstellen, dysreguliertes Nervensystem bedeutet ja letzten Endes, dass wir immer wieder in so eine Art Überlebensmechanismus starten. Also wenn du jetzt im Business bist, das ist so dieses ganz typische, dass wir im Business, was weiß ich, wir sitzen in einem Meeting, uns besorgt irgendwas, du hast vielleicht eben eine E-Mail bekommen, die dich noch stresst oder du weißt, du hast heute Nachmittag noch ein Meeting, wo du noch nicht weißt, wie das laufen wird und du hast dich die letzten Wochen da richtig gut drauf vorbereitet. Also all diese Dinge, ja, wenn wir sowas erleben, dann ist es ja so, dass unser Nervensystem das im Prinzip nicht unterscheiden kann. Und das finde ich nochmal wichtig, weil ich immer gerne von Überlebensstrategien spreche. Und man kann ja sagen, ja, aber ich überlebe ja meinen Tag im Büro. Ja, absolut. Und gleichzeitig auf Nervensystemebene kippt unser System oft in so Überlebensstrategien, weil es in dem Nervensystem und unserem Gehirn ist Zugehörigkeit extrem wichtig. Und wir überleben vor allem im Business natürlich darüber, dass wir zugehörig sind. Ja, weil wenn du jetzt nicht mehr zugehörig bist im Business, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit groß auch, dass du, was weiß ich, gekündigt wirst oder nicht mehr so richtig dem Team zugehörig bist und so weiter. Und deshalb, weil das natürlich unterbewusst alles mitspielt, werden die klassischen Überlebensmechanismen in dir gestartet, wie wenn du wirklich vor einem Säbelzahntiger früher gestanden hättest, ja? So. Also, und was passiert jetzt mental? Mental kann es passieren, dass du zum Beispiel Schwierigkeiten hast, in bestimmten Situationen dich zu konzentrieren, also dass du einen Konzentrationsmangel hast. Heißt, du sitzt vielleicht vorm Rechner, eigentlich willst du noch was erledigen oder eine E-Mail schreiben und es fällt dir mega schwer, das wirklich umzusetzen, weil du irgendwie Konzentrationsschwierigkeiten hast. Genau, dann kann, und das ist auch wieder sehr spannend, weil es kann auch genau das Gegenteil passieren, ja, neben dem Konzentrationsmangel, das liegt oft daran, dass unser Gehirn dann meint, ein anderes Problem als das, was du jetzt wirklich gerade machen willst, ist wichtiger, deshalb Konzentrationsmangel, weil das Gehirn immer wieder abschweift auf das andere Problem. Es kann aber auch passieren, dass das Gehirn meint, ah ja, das Problem, was du gerade lösen willst, ist eigentlich mega wichtig, und dann kann es passieren, dass wir in so einen Überfokus geraten. Ja, also in so einen Tunnelblick. Und das ist mir total krass aufgefallen, dass mir das passiert, als die Pandemie gestartet hat. Ja, ich war früher viel auch im Büro und bin halt in einem Büro rumgelaufen. Da sind ja aber links und rechts waren da immer überall Häuser, so dass ich irgendwie, wenn ich dann mal in die Kantine gegangen bin oder so, ist mir das gar nicht aufgefallen. Aber als ich dann während der Pandemie in meiner Mittagspause manchmal auch eine Pause draußen gemacht habe, in die Natur gegangen bin, und tatsächlich wohne ich am See, da ist mir aufgefallen, dass es wirklich Mittagspausen gab, wo ich mich schwer getan habe, überhaupt den See wahrzunehmen, weil ich dort lang gelaufen bin und eigentlich nur noch Probleme von meinem Alltag gewälzt habe. ich sehr kopflastig war, sehr nachgedacht habe und eigentlich ja in diesem totalen Überfokus, in diesem Tunnelblick gelandet bin. Und klar, natürlich hat mir die Zeit draußen geholfen, da ein Stück weit wieder rauszukommen. Aber gleichzeitig, ja, habe ich da einfach gemerkt, wie krass ich in so einen Tunnelblick komme. Und vielleicht kennst du das von dir auch, dass du in so einen Überfokus kommst. Und ich habe so ein bisschen die These, dass gerade auch das Arbeiten mit Computern, wo wir halt wirklich auch sowieso so ein bisschen in so einen Fokus auf den Computer kommen, dass das sehr stark fördert. Ja, also das kann ein Anzeichen sein. Dann Einschränkung der Kreativität und Innovationskraft. Das ist ein weiterer Punkt auf der mentalen Seite. Und das kennst du vielleicht von dir auch an Tagen, wo du irgendwie, es gibt so Tage, da sagst du so, boah, heute kann ich überhaupt nicht kreativ sein und kann irgendwie gar nicht innovativ sein. Und das ist auch so ein typisches Anzeichen. Und spannend ist da, finde ich, wenn wir jetzt auf Unternehmen schauen, dann gibt es viele Unternehmen, die haben auch in Krisen plötzlich total geile Innovationen in die Welt gebracht. Also das heißt, es kann auch in Krisen, wo unser System in Überleben geht, aus dem Überleben heraus, ja, kann es passieren, dass wir trotzdem eine Innovation schaffen. Aber ich habe die These, dass eine Innovation, die aus der Sicherheit heraus entsteht, für das Unternehmen eigentlich noch viel besser ist. Warum? Ich habe die These, wenn Menschen nur aus der Angst heraus kreativ werden, weil sie müssen, weil jetzt quasi die Not so groß ist, dass das Überleben auch nicht mehr gesichert ist, wenn jetzt quasi die Krise so weitergeht. Ja, das ist ja im Prinzip das, was wieder auf Nervensystemebene passiert, dass dann auch Dinge passieren, die vielleicht nicht so nachhaltig sind, wo vielleicht wir eher andere Menschen ausbeuten, die Erde ausbeuten und so weiter. Ich habe die These, dass Innovationen auf der Ebene von einem regulierten Nervensystem, die auf der Ebene entstehen, viel nachhaltiger sind. Ja, also das auch so ein Thema. Und wenn du halt merkst, dass die Kreativität und Innovationskraft in deinem Umfeld oder auch bei dir sich verringert und eigentlich nur dann wieder entsteht, wenn der Druck zu groß wird, das kann auch ein großes, oder wenn der Druck sehr groß wird, wenn die Krise groß genug ist, wenn dann alle wieder anfangen, oh ja, jetzt haben wir ganz viele tolle Ideen, was wir eigentlich noch alles machen könnten, das ist am Ende auch dysreguliertes Nervensystem. Ja, weil Innovation und Kreativität entsteht normalerweise auch aus der Leichtigkeit. Und ich glaube, habe die These, es ist viel schöner, wenn es aus der Leichtigkeit entsteht. Dann entsteht auf der mentalen Ebene sehr stark das Thema problemorientiertes Denken. Ja, das kennst du wahrscheinlich auch. Ja, sehen wir oft eher noch auf Mitarbeiterebene, aber natürlich auch bei Führungskräften, wenn sie dann mit ihren höheren Führungskräften agieren. So, ne, dass einfach nur noch Probleme gesehen werden. Das geht nicht, haben wir schon immer so gemacht und so weiter. Also wo wirklich auch gar keine richtige Offenheit für Veränderung ist. Dann das Thema Fehleranfälligkeit. Ich glaube, das ist auch sehr logisch und sehr klar. Wenn wir halt gestresst sind, dann entstehen mehr Fehler. Und das passiert natürlich auch auf einer mentalen Ebene. Und der letzte Punkt, der mir wichtig ist, auf der mentalen Ebene anzusprechen, ist das Thema Neigung zur Prokrastination, also quasi so dieses typische Aufschieberitis, Aufschieben. Wenn du merkst, dass du immer wieder Dinge aufschiebst und nicht angehst. Und das kann tatsächlich dann auch sein, dass das eher im privaten Umfeld ist, weil wir oftmals dann im Business das Gefühl haben, wir müssen es jetzt doch machen. Aber dann kann es sich auch aufs Private sehr stark spiegeln, dass wir so aufschieben. Und das liegt auch oft daran, dass da eigentlich Ängste hinterstecken. Ängste, dass wir es dann doch nicht gut genug machen, die Aufgabe. Prokrastination entsteht ja oft bei Aufgaben, die sich auch nicht sicher anfühlen, wo wir einfach noch nicht die Lösung kennen und noch nicht genau abschätzen können, vielleicht, wie wird es zeitlich ausgehen und so weiter. Ja, das waren jetzt mal ein paar Anzeichen auf der mentalen Ebene und jetzt switche ich mal auf die emotionale Ebene. Also die emotionale Ebene kann man sich auch vielleicht vorstellen, wenn wir Menschen dysreguliert sind, bedeutet das ja, dass wir auch wirklich diese Spannung in uns haben oder vielleicht uns gerade sowieso schon ärgern Und das kennt, glaube ich, auch jeder, dass wenn wir einen schlechten Tag im Büro hatten, vielleicht eh schon verärgert sind, dass wenn wir dann nach Hause kommen oder vielleicht sogar schon im Verkehr, ja, dass jede rote Ampel uns noch viel mehr aufregt. Ja, das heißt, auf der emotionalen Ebene werden zwischenmenschliche Spannungen wesentlich wahrscheinlicher, dass wir quasi Konflikte haben und so weiter. Und inwieweit wir die austragen, hat auch wieder was mit dem Nervensystem zu tun. Also es gibt da natürlich Menschen, die eher konfliktvermeidend sind. Das ist typisch auch für einen Nervensystemzustand, dass Konflikte vermieden werden. Kenne ich von mir auch sehr gut. Oder halt, dass sie ausgetragen werden, aber da werden sie halt oft nicht so ausgetragen, dass sie wirklich aus der Eigenverantwortung, ich spüre jetzt so und so geht es mir, ich bin aber auch neugierig meinem Gegenüber, das wäre so reguliert, aber dysreguliert ist eher so, ich habe Recht mit meiner Meinung, ja. Das ist auch was typischerweise zu zwischenmenschlichen Spannungen führt. Daraus entsteht dann auch, und das ist ja ein Thema, was auch gerade in der Businesswelt in den letzten Jahren ja immer bekannter wird, das Thema psychologische Sicherheit. Und jetzt kann man sich vorstellen, in der Nervensystemarbeit geht es ja viel darum, die innere Sicherheit zu stärken. Und tatsächlich haben wir ja wirklich da einen Nerv, den man wie ein Muskel trainieren kann. Darum geht es ganz viel in meiner Arbeit. Wie können wir diese innere Sicherheit in uns stärken? So, wenn wir jetzt also dysreguliert sind, dann fehlt diese innere Sicherheit oder zumindest ist sie irgendwie geschwächt. Sie ist nicht so stark da. Und wenn du jetzt weniger oder wenn dein Umfeld, wenn wir im Business viele Menschen haben, die diesen Muskel nicht so trainiert haben, und meiner Wahrnehmung nach ist es sehr stark so, dann entsteht auch eine fehlende psychologische Sicherheit in der Zusammenarbeit. Das heißt, dass die Menschen sich nicht so sicher miteinander fühlen, über ihre Ängste zu sprechen, über ihre Sorgen zu sprechen, über das, was sie vielleicht für Ideen haben, zu sprechen. Aber das ist ja immer das Gefühl so, okay, jemand anderes weiß es vielleicht besser als ich oder ne, fehlende psychologische Sicherheit kann auch wiederum das Gegenteil sein, dass jemand sehr stark in ein ego-getriebenes Verhalten, in starke Macht und Dominanz geht. Ja, Macht und Dominanz ist natürlich auch, kann man sich, glaube ich, sehr gut vorstellen, eher etwas, was auch aus einer Verteidigung, also und ich möchte, dass mir ist das immer wichtig, es geht mir nicht darum, die Menschen runterzumachen, sondern es geht im Prinzip darum, auch da steckt am Ende eine Überlebensstrategie hinter Macht und Dominanz, die einem hilft, durch die Macht und Dominanz auch zu überleben am Ende des Tages. Dann emotional kann dann auch eine verminderte Empathiefähigkeit sein. Also das ist tatsächlich etwas, was wir auch sehen. Wenn wir dysreguliert sind, dann kann es passieren, dass wir gar nicht so mitbekommen, wie es den anderen geht. Oder, und das ist sehr spannend, gerade Menschen, die eher in dem Zustand sind, in dem ich auch viel bin, so dieses ganze Thema, ich vermeide Konflikte, ich passe mich an und so weiter. Bei denen kann auch genau das Gegenteil sein. Sie spüren extrem gut, wie es allen anderen geht und achten auch darauf, dass es allen anderen gut geht. Das Problem ist nur, die verlieren dann die Verbindung zu sich selbst. Ja? Und eine richtige, echte Empathie, und das ist auch so ein Ding, was in der Gesellschaft meiner Meinung nach falsch verstanden wird, entsteht eigentlich aus einer Verbundenheit zu mir und einer Verbundenheit zu meinem Gegenüber. Ja, also da. Und diese verminderte Empathiefähigkeit, wo ich entweder nicht den anderen spüre oder den anderen super gut spüre, aber mich selber nicht mehr, also wo ich die Empathie mit mir selber verliere, das ist auch ein Anzeichen für Dysregulation. Dann emotional kann auch eine Entfremdung von der Arbeit sein, also dass ich eigentlich gar keine Freude, keinen Spaß an meiner Arbeit habe, dass ich da nur noch Dienst nach Vorschrift mache und so weiter. Glaube ich, kennen wir auch sehr gut. Gibt es auch sehr viele Menschen, die eigentlich nur für ihre Freizeit leben. Und das Spannende ist ja, ich finde da auch wichtig, das geht nicht darum, die zu bashen, weil das erlebe ich auch so oft in Unternehmen, sondern sich bewusst zu machen, hey, die sind alle an ihrem allerersten Arbeitstag mal hier in die Firma gekommen und hatten Lust auf diese Firma. So, was ist in der Zwischenzeit passiert? Und das hat meistens nicht nur was mit dem Mitarbeiter zu tun. Also, da auch für mich ganz wichtig. Genau, dann ja, emotional kann auch vor allem dieses Thema übermäßige Selbstkritik sein. Also das wäre also auch ein Typ Mensch, ne? Im Gegensatz zu denen, die eher in der Macht und Dominanz sind die anderen, die eher in so einer übermäßigen Selbstkritik sind, die immer wieder denken, sie wären nicht gut genug und so weiter. Und die auch oft Schwierigkeiten dann haben, gut für sich zu sorgen. Also auch das sind Anzeichen für Dysregulation. Und ja, da darf ich auch meine Hand ganz hochhalten. Kenne ich von mir auch sehr gut. Das ist auch ein Teil. Gut, dann körperlich gehe ich auf den dritten Bereich ein. Also mental und emotional haben wir jetzt. Und jetzt gehe ich auf den körperlichen dritten Teil ein. Also körperlich kann es passieren, dass unser Immunsystem geschwächt wird. Ja, also das ist auch ganz normal. Das Nervensystem ist ja letzten Endes immer damit beschäftigt, auch zu schauen, wo wird gerade Energie hingeschickt. Und wenn unser Nervensystem gerade denkt, ich muss hier gerade ums Überleben kämpfen, und zwar das Überleben heute, dann sagt das Nervensystem, naja, das Immunsystem ist gerade nicht so wichtig, weil wenn ich den heutigen Tag nicht überlebe, was brauche ich dann noch ein Immunsystem? Ja, also so geschwächtes Immunsystem, immer wieder Infektanfälligkeit kann ein Anzeichen sein. Dann, und das erleben wir meiner Wahrnehmung nach auch immer mehr, ein geringes Energieniveau und eine Erschöpfung, von denen viele Menschen sprechen. Und das ist auch sehr spannend, weil auf einer gewissen Ebene, je nachdem, wo wir in der Dysregulation des Nervensystems sind, können wir das gar nicht spüren und wahrnehmen. Das hat auch einen Sinn, ja, weil wenn wir gerade am Überleben sind, dann wäre es schlecht, wenn wir uns dann einfach in die Ecke setzen. Also ich sag mal so, wir kämpfen gerade gegen den Säbelzahntiger. Wenn ich mich dann einfach in die Ecke setze und sage, ich bin aber eigentlich ganz müde, ja, dann ist es auf jeden Fall vorbei. Und dementsprechend spüren wir in bestimmten Zuständen die Erschöpfung gar nicht. Und meiner Wahrnehmung nach immer mehr Menschen reden aber von dieser Erschöpfung. Und ich habe selber auch bei mir das Gefühl, dass ich lange Jahre Erschöpfung in mir gespürt habe, es aber auch weggedrückt habe, weil ich es halt permanent immer funktioniert habe. Und dass es einfach wirklich auch eine ganze Zeit lang dann braucht, weil man es halt so lange weggedrückt habe oder weil ich es auch so lange weggedrückt habe, dass diese Erschöpfung wirklich wieder geht. Und dafür reicht meistens leider nicht ein Urlaub. Und dahinter steckt natürlich dann eine große Gefahr von Burnout. Ja, in dem bin ich jetzt selber nie gelandet, aber die steckt natürlich dahinter. Und wenn wir uns die aktuellen Burnout-Zahlen anschauen, dann ist es ja wirklich so, dass in den letzten Jahren die Krankheitstage aufgrund von Burnout immer mehr gestiegen sind. Ich habe mir gerade noch mal die Statistiken angeschaut. Und gleichzeitig habe ich gelesen, dass ich glaube 61% oder 63%, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die Zahl ist, sagen wir mal 61% ist schon hoch genug, der Menschen im Business quasi Angst vor Burnout haben. Ja, also das ist auch eine, ja, nicht ganz zu unterschätzende Zahl. Und am Ende ist Burnout ein Nervensystemzustand. Ja, also einfach für dich zur Erklärung. Was auch ein Anzeichen von Dysregulation sein kann, dann ist Krankheit am Anfang eines Urlaubs. Also das liegt am Ende auch daran, dass unser Nervensystem, wenn wir arbeiten, oftmal das Gefühl hat, ich muss ja jetzt hier funktionieren, um zu überleben, um sicher zu sein. Und wenn wir dann in den Urlaub gehen, dann hat das Nervensystem das Gefühl, ah, okay, jetzt bin ich sicher. Jetzt kann ich dann jetzt mal die Krankheit auch hochbringen. Und dann kommt die Krankheit wie dann hoch, weil vorher quasi wie gar keine Zeit für die Krankheit war. Ja. Also das kann ein Anzeichen sein. Und ja, als letzten Punkt körperlich auch Anfälligkeit für Suchtverhalten. Und da ist mir jetzt ganz wichtig, da geht's nicht nur um Alkohol und Drogen, ja. Das kann natürlich auch sein. Aber schauen wir uns mal eher auf die Sachen, die vielleicht gesellschaftlich noch wesentlich verbreiteter sind. Übermäßiger Handykonsum, ich glaube, das ist auch so ein Thema, wo wir heutzutage wirklich hinschauen dürfen. Also Bin ich ständig am Handy? Bin ich ständig an irgendwelchen Geräten? Das ist ja auch eine Art von Sucht. Und dann auf der Essensebene passiert es auch, dass wir entweder Fressattacken gerne haben oder eine Appetitlosigkeit spüren. Also auch da kann man immer mal schauen, gerade beim Essverhalten. Wenn wir ständig appetitlos sind, ja, dann ist es auch, kann es auch so sein, dass unser Nervensystem sagt, oh, zum Essen habe ich gerade keine Zeit und zum Verdauen eigentlich auch nicht. Ich muss ja hier gegen den Säbelzahntiger kämpfen. Also da schau gerne mal für dich hin. Gut, dann haben wir den dritten Bereich, körperlich. Habe ich alles dazu gesagt, was ich da in dem Moment zu sagen möchte. Und jetzt komme ich noch zu dem letzten Bereich, wo es mehr um Sinn und Intuition geht. Und wenn wir auf den Teil schauen, geht's ganz viel darum, dass wir eher das Gefühl haben, wir müssten kontrollieren, statt zu vertrauen. Ja, und das kenne ich auch. Gerade im Business hat man manchmal, und das finde ich, ist in den letzten Jahren wesentlich weniger geworden, Führungskräfte, die eher kontrollieren, statt wirklich den Mitarbeitern zu vertrauen. Das kann einfach auch ein Anzeichen sein, aber auch in uns selbst. Ja, wenn ich immer ständig das Gefühl habe, ich muss mein Leben kontrollieren, ich muss alles durchplanen und muss ganz genau alles wissen, das hat sehr viel von Kontrolle. Genau, dann auf der Intuitionsebene das Thema, ja, fehlende große Vision. Also wenn entweder auf Unternehmensebene oder dann halt auch auf individueller Ebene so diese große Vision fehlt. Und wenn wir vielleicht denken, ja, wir müssten uns damit mal beschäftigen, ich muss mir vielleicht mal überlegen, gerade so Menschen, die auch in so eine Midlife-Crisis kommen oder so, die haben ja oft das Gefühl, eigentlich muss ich mich damit mal beschäftigen. Aber natürlich auch da, je mehr Stress in uns ist, in unserem Körper ist, umso weniger haben wir überhaupt Kapazität dazu, uns damit zu beschäftigen. Ja, weil auch da, wenn das Feuer gerade brennt, dann will ich mich nicht mit der großen Vision beschäftigen, wie ich das Haus irgendwann mal umbauen möchte, sondern dann lösche ich erstmal das Feuer. Und wenn quasi auch in Unternehmen oder auch in dir persönlich gar keine Zeit mehr ist, sich mal mit der Zukunft zu beschäftigen und einfach nur Zeit ist, sich mit den heutigen Problemen zu beschäftigen, dann ist es auch ein großes Anzeichen von Dysregulation. Somit auch eine mangelnde strategische Ausrichtung, also wenn die fehlt, beziehungsweise was ich auch kenne, ist, dass man irgendwie sich strategisch ausrichtet, aber dann doch irgendwie nie in die Umsetzung kommt. Ja, auch das ist natürlich schwierig. Das ist dann aber oft das, was auf der mentalen Ebene passiert. Dann Risikoaversion. Ja, also wenn eigentlich, das ist ähnlich wie mit dem Kontrolle statt Vertrauen. Ja, Risikoaversion hat viel auch mit Kontrolle zu tun. Und anstatt dass man mal sagt, hey, wir sind jetzt mal mutig, wir wollen mal ein Risiko eingehen, wir wissen nicht, ob es klappt, wenn all das nicht mehr gelebt wird, dann ist es auch ein Anzeichen. Und es kann auch eine fehlende Verbindung zu den Werten oder der Mission des Unternehmens sein. Warum das? Am Ende, wenn wir ja in dysregulierten Nervensystemen sind, in bestimmten Zuständen verlieren wir auch den Zugang zu unseren Gefühlen und Emotionen immer mehr. Das liegt am Ende auch daran, jetzt stellen uns mal vor, und ich mache jetzt wieder ein plakatives Beispiel eher aus der Natur. Ich bin in irgendeinem Dschungel und da kommt jetzt dieser Tiger und verletzt mich gleich. So, dann fährt mein ganzes Nervensystem erstmal runter, dass ich irgendwas spüre, weil es wäre einfach schlecht, wenn ich den Biss besonders gut spüre. Das heißt, jetzt ist es natürlich so, im Business kommt nicht dieser Tiger, aber trotzdem wird das Fühlen runtergefahren in bestimmten Zuständen. Und wenn ich natürlich nicht mehr so viel fühle, ja, dann habe ich halt auch keine Verbindung mehr zu irgendwelchen Werten oder zu einer Mission, dann kann ich überhaupt keine Leidenschaft mehr entwickeln für irgendwas. Und Lebensfreude und Lebendigkeit und Kreativität und Sinn, ja, all das fehlt mir dann. Genau. Und das war der letzte Bereich, das Thema Intuition. Genau, und so hast du jetzt die Einflüsse auf dich, auf deine mentale, emotionale, körperliche und auf den Intuitionsbereich vielleicht ein bisschen besser verstanden. Und ganz klar ist, wir werden nicht alles gleichzeitig davon erleben, weil das wirklich halt auch davon abhängt, in welchem Nervensystemzuständen wir sind. Also da gibt's mehrere. Das geht jetzt hier gerade in diesem Podcast heute viel zu weit, sonst rede ich noch 5 Stunden wahrscheinlich. Aber einfach, wenn du verschiedene Aspekte davon entweder von dir oder von deinem Umfeld kennst, dann kann es wirklich sein, dass es total wichtig ist, dass ihr euch mal mit dem Nervensystem mehr beschäftigt, dass ihr versteht, dass du verstehst, welchen Einfluss das Nervensystem auf dich persönlich hat, aber auch auf die Zusammenarbeit und wie du es auch schaffen kannst, wirklich wieder dein Nervensystem mehr zu regulieren. Ja, und vielleicht verstehst du jetzt auch, warum ich mir wünsche, dass dieses Wissen wirklich Allgemeinwissen wird, weil ich glaube, dass die Welt es braucht. Mehr denn je. Und zum Abschluss mag ich dir daher noch ein paar Reflexionsfragen mitgeben und einfach mal von allem, was ich jetzt erzählt habe, kannst einfach darauf vertrauen, dass alles, was wichtig war, sowieso du dir gemerkt hast. Und zwar, welche Anzeichen von Dysregulation des Nervensystems kennst du von dir? Also was ist bei dir so typisch? Welche Anzeichen von Dysregulation kennst du vielleicht auch von deinem Team und deinem Umfeld? Also mit deinem Umfeld kann natürlich auch sein, dass es vielleicht sogar in deiner Familie ist, vielleicht bei deinen Kindern oder Eltern. Und ganz wichtig, wenn wir auf Umfeld schauen, wir sind immer sehr schnell, dass wir dann eher nur noch auf die gucken. Ja, darum geht's mir nicht. Wichtig ist, fang erstmal bei dir an. Und daher, wo möchtest du dir selbst mehr Nervensystemfreundlichkeit erlauben? Also wo möchtest du dir, und ich liebe ja dieses Wort nervensystemfreundlich, leben. Und vielleicht hast du schon ein paar Ideen. Ohne dass ich darüber gesprochen habe, gehe ich davon aus, dass du vielleicht schon ein paar Ideen hast. Und vielleicht gibt's auch Menschen in deinem Team und Umfeld, die du vielleicht etwas besser schützen möchtest, wo du merkst, so puh, da müsste ich eigentlich besser hingucken und da nicht drüber hinweggehen. Weil tatsächlich, das ist auch ja so eine Tendenz, dass wir oft eigentlich merken, dass ein Mitarbeiter eigentlich total am Limit ist. Aber der funktioniert auch so wunderschön und er macht auch so wunderschöne Ergebnisse. Und er ist halt auch so zuverlässig und es ist auch so praktisch, dass der so zuverlässig ist. Aber ja, ich lade dich auch dahin, auch wenn es vielleicht manchmal etwas unbequemer ist, dahin zu schauen und zu gucken, okay, wie kannst du da vielleicht auch beitragen und diesen Mitarbeiter und das Umfeld besser schützen? Das mal zu den Reflexionsfragen. Und zum Abschluss noch, möchte ich dir einfach ein paar Hinweise mitgeben, weil ich finde es einfach wichtig. Ich habe jetzt viel über Dysregulation gesprochen und es kann natürlich auch erstmal so ein bisschen, ja, viel sein, weil man einfach vielleicht merkt, dass das ganz schön viel in unserer Gesellschaft als zu sehen ist. Also was kannst du für dich tun? Ja, und du weißt, hast vielleicht ja am Anfang gehört, okay, chronischer Stress trägt zur Dysregulation bei. Dann kannst du einfach mal schauen, ja, wie kannst du letzten Endes für dich deinen chronischen Stress reduzieren? Ja, und schau einfach mal, was dir da wirklich gut tut. Und da ganz, 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 ganz liebevoll, ja, weil was ich oft erlebe ist, Menschen wollen sich dann was Gutes tun und dann sagen sie, ja, jetzt mache ich morgens noch meine Morgenroutine und morgens meditiere ich erstmal oder ich mache noch Journalen oder ich gehe erstmal spazieren und so weiter. Und das wird dann aber zu einem nächsten Punkt auf der riesenlangen To-Do-Liste. Und schau mal, dass du wirklich eher Sachen findest, die einfach sind. Ja, es kann sein, dass du sagst, boah, bevor ich morgens ins Büro fahre, gönne ich mir und trinke ich erstmal noch einen Tee gemütlich. Oder, aber das muss auch dann gar nicht jeden Morgen der Tee sein, sondern es kann an einem anderen Tag auch was anderes sein. Da sagst du dir vielleicht, da gehe ich nach der Arbeit noch 20 Minuten spazieren. Ja, mach's nicht immer gleich, sondern mach auch gerne Sachen, die sich an dem Tag gut einbauen lassen. Weil sonst führt's zu zusätzlichem Stress. Ja, Routinen haben auch ihre Vorteile, weil sie uns natürlich auch dann wiederum helfen, dass wir es wirklich einbauen. Aber sie können auch zu zusätzlichem Stress führen. Und da schau einfach, was du für ein Typ Mensch bist. Dann geht's halt wirklich auch nicht darum, das immer nur in einen Urlaub zu planen, sondern es geht wirklich darum, den Alltag nervensystemfreundlicher zu gestalten und vielleicht auch mal zu sagen, hey, heute mache ich eine halbe Stunde früher Feierabend, ich gehe einfach früher nach Hause oder ähnliches. Ja, also schau wirklich, dass du deinen Alltag veränderst. Und es geht auch nicht um einen Mehraufwand, also dass du jetzt, wie das mit der Routine, wo du jetzt morgens eine Stunde früher aufstehen musst, sondern im Gegenteil, ja, wenn du eine Sache umsetzen willst, die dein Nervensystem reguliert, dann ist es Schlaf. Ausreichend Schlaf, da werde ich sicherlich auch noch eine eigene Folge mal zu machen, aber Schlaf genug, das ist auch ein sehr wichtiger Tipp. Und ganz auch wichtig, viele Dinge, die dir gut tun, die deinem Nervensystem gut tun, weißt du eigentlich schon, kennst du schon. Und diese wirklich konsequent in deinen Alltag einzubauen. Bei dem einen ist es vielleicht Sport, bei dem anderen nur ein Spaziergang in der Natur und mit nur, das will ich gar nicht werten, ja, es klingt jetzt so, sondern einfach schau das, was dir eh schon gut tut. Vertrau da auf dich. Wenn du das machst, glaube ich, das alleine hilft schon. Ja, wunderbar. Damit komme ich ans Ende von der Folge 2. Ich hoffe, es war interessant für dich. Und wenn du da Fragen zu hast, dann melde dich unbedingt gerne bei mir. Und ja, wenn du jetzt neugierig geworden bist, noch mehr über das Nervensystem zu lernen, dann freue ich mich mega, wenn du den Podcast abonnierst und somit dran bleibst, dort wirklich mehr zu verstehen, wie wir ein Business aufbauen können. Ja, und du als Führungskraft dein Leben wirklich auch nervensystemfreundlich gestalten kannst. Schön, dass du eingeschalten hast. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und lass es dir gut gehen.